Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom Podcast. In unserer kleinen und feinen Interviewreihe reden wir jede Woche Dienstag mit spannenden Menschen zu ihren Erfahrungen mit Veränderung.
Das sind fokussierte Unternehmerinnen und Unternehmer, aufgeladene Gründerinnen und Gründer, kluge Coaches, aber auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und viele weitere smarte und mutige Leute. Eine bunte Mischung also. Eines ist aber allen gemeinsam: Menschen mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft.
Von ihnen können wir lernen, wie sie Veränderungen gestalten und ihre ganz persönliche Slalomfahrt meistern. Da lassen wir uns gerne inspirieren. Und wenn auch du aus diesen Gesprächen was mitnehmen kannst, machen wir doch vieles richtig. Ach übrigens, eure Gastgeber sind Frank Schlieder
und Till Buttermann. Also viel Spaß mit dem Interview-Podcast von F-Frame und CFGO. So, und los geht's mit der heutigen Folge. Slalom.
Unser heutiger Gast im Slalom-Podcast ist Feiko Dersho, Creative Director, Gestalter und wie er selber sagt, unverbesserlicher Schönermacher. Unschwer zu erkennen, es geht um Werbung. Feiko ist quasi eine Art Legende der Werbung. 2015 hat er den Preis für sein Lebenswerk beim Art Directors Club bekommen und ist seit vielen Jahrzehnten ein guter Kenner der Szene. Angefangen hat er Anfang der 1970er Jahre und entwickelte Kampagnen für Kunden wie Jägermeister, Volkswagen, Deutsche Bahn, Fanny, Alfa Romeo und Löwenbräu. Er durchlief Stationen in den angesagtesten Werbeagenturen Deutschlands. Wir hatten die Ehre, ihn in seiner Wahlheimat München zu treffen und reden mit ihm über gute Geschichten, über die Notwendigkeit von Werbung auch in der heutigen Zeit, aber auch über das Brechen von Regeln. Für ihn gilt bei allem, Werbung ist Chefsache und Marktforschung ist eine Art Sucht nach Sicherheit. Starke Worte eines sehr spannenden Menschen, einer Legende der Werbung. Feiko hat sich sehr viel Zeit für uns genommen. Herausgekommen ist ein sehr interessantes Interview, wie ich finde. Wir haben sehr viel mitgenommen davon und wünschen euch viel Spaß dabei. Herr Dersho, schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Was ist für Sie eigentlich Veränderung?
Was es ist? Ich weiß nur, dass es ständig passiert, aber um es jetzt zu definieren, ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Also schlicht und einfach, wenn etwas nicht so ist, wie es vorher war. Aber die Umstände von Veränderung, das sind immer die spannendere Dinge. Also Veränderung ist das Spannendste überhaupt. Also alles, was gleichbleibend oder irgendwie ja vor sich hinzieht. Obwohl ich muss sagen, Rituale, Dinge, die sich wiederholen, weil sie gut sind und die man gerne wiederholt, die müssen bleiben. Also obwohl da ändert sich auch immer irgendwie. Ein Detail ändert sich immer.
So, und mehr als ein Detail hat sich zu Beginn Ihrer Karriere ja auch geändert. Sie sind ja eigentlich als Architekt gestartet und als quasi als Art Quereinsteiger in die Werbung gekommen. Mal Bezug nehmend auf heute, lohnt es sich als Quereinsteiger noch irgendwo einzusteigen?
Also die Industrie sucht dringend nach Quereinsteiger. Leute, die nicht, also irgendwie doof nur Reklame gelernt haben. Also Handwerk muss man schon können. Also ist heute natürlich alles digital. Aber letztendlich, es geht um Sehen, es geht um Empfinden, es geht um all diese Elemente, die mit Kommunikation zu tun haben. Und wenn das Leute sind, die aus allen möglichen Bereichen, wir haben in meiner Agentur, hatten wir einen Arzt, wir hatten auch zwei oder drei junge Leute, die ein Architekturstudium abgebrochen hatten, die was anderes machen wollen. Es war ein Texter, es war ein Grafiker. Werbung ist ein, sage ich mal, Bereich, wo eigentlich jeder, der Lust auf dieses Thema hat, unterkommen kann.
Und Sie meinen, das geht heute auch noch?
Ja, ja.
Ist das zwingende Voraussetzung sogar, um gute Werbung zu machen?
Dass man von woanders kommt oder so.
Genau.
Es hilft unheimlich. Weil du hast einen anderen Blick auf die Sachen.
Dann haben Sie ja schon sehr früh das Thema Diversity für sich entdeckt, was jetzt gerade bei den großen Unternehmen an erster Stelle steht, wobei Sie das schon deutlich viele Jahre vorher gemacht haben.
Ich habe sowieso festgestellt, wenn ich weiterhin die Fachliteratur durchgehe, einfach so scanne, was gibt's für Themen in den letzten 10, 20 Jahren, all das, was wir gemacht haben, ohne es zu betiteln, ohne es zu bezeichnen oder ein Name dafür zu haben, war ganz normal. Und heute wird das alles irgendwie in Labels hochgehängt. Storytelling. Ohne Storytelling läuft gar nichts. Und das war für uns damals ein ganz normaler Weg. Also der Texter oder der Grafiker, der Artdirektor oder der Creative, also alle Menschen, die irgendwie in dem Beruf zu tun hatten und auch die Kontakte, also die Berater, die das mit dem Kunden, also die mussten alle im Grunde im gleichen Geist unterwegs sein. Und das war dann das Natürlichste der Welt.
Was ist eine gute Geschichte?
Eine Geschichte, die mich, wenn ich die erste Sätze oder den Headline lese, neugierig macht, wo ich sage, oh, wenn ich das nicht lese, verpasse ich was. Und wenn ich eine Anzeige von früher mit einer Anzeige von heute vergleiche, heute erzählt mir eine Anzeige eigentlich ganz wenig. Es ist ein knackiges Bild, meistens irgendwie fast ja aus irgendeinem Archiv oder und dann steht irgendeine Line drüber, die mir ja, im Grunde genommen etwas ins Gesicht schlagen will, also mich nicht abholen will. Und dann habe ich irgendwelche Fakten. Früher war eine Anzeige in der Headline, die mich neugierig macht, und dann kam eine kleine Story. Also es sind Einfälle, die Werber haben, womit kann ich eine Geschichte so mir einfallen lassen, was eigentlich wirklich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, was wofür ich werbe, zu tun hat. Also nicht irgendwie erfunden und draufgeklatscht. Es muss irgendwie von innen aus dem Produkt muss es rauskommen. Die Jungs von DDB, die sind damals, als sie den VW-Etat beauftragt bekamen, die haben gesagt, also bevor wir überhaupt anfangen, wir wollen das Produkt kennenlernen. Mhm. Okay, ja, ihr könnt natürlich einen Käfer haben und dann in New York rumfahren. Der Art Director und der Texter von DDB haben VW of America gesagt, wir wollen das Auto kennenlernen. Nicht da drin rumfahren, wir wollen sehen, wie es gebaut wird. Wir wollen mit den Leuten reden, die das Ding bauen. Die sind nach Wolfsburg, die waren eine Woche lang in der Fabrik und haben mit den Leuten am Band gesprochen, die haben bei den Techniker, die haben überall, die haben sich richtig tief in das Phänomen Beetle, also Käfer, und sind nach Hause und haben, glaube ich, 100 Anzeigen geschrieben, gestaltet. Eigentlich die berühmteste Anzeigenkampagne, die es gibt, die ist immer noch vorbildlich in der New York Times, eine ganze Seite, da stand als Headline Lemon. Ne? Und da war das Auto ganz klein irgendwie abgebildet. Und da fragt man sich, Lemon, was hat eine Zitrone jetzt mit diesem Auto zu tun, mit dem komischen, runden Dingens? Und das wird dann wunderschön erklärt in einem sehr unterhaltsamen Text. Und da bist du sofort, sagst du, ach, ich liebe das Auto. Ich liebe die Werbung, ich liebe die ganze Geschichte. Das war eigentlich eine der ersten Sachen, die ich wirklich gelernt habe, bei GGK in den 70er Jahre die Reduktion auf das Wesentliche. Das ist eine Grundregel, alles wegzulassen, was eigentlich unnötig ist.
Sie waren auch beteiligt an der legendären Jägermeister-Kampagne, die tatsächlich generationenübergreifend ist. Ich habe es mir mit meinem Vater noch angeschaut. Mein Vater, also jetzt vor kurzem eine Vorbereitung auf das Interview, und Vater konnte mir da illustre Geschichten von Günther Mast, dem ehemaligen Chef von Jägermeister, erzählen. Und ich habe jetzt, also vielleicht müssen wir das irgendwo mal verlinken. Das sind wunderbar fotografierte Porträts von Menschen, prominent oder auch nicht prominent, aus dem Leben. Richtige Typen, wie ich finde. Eigentlich immer in der gleichen Farbwelt, gleiches Layout und mit ganz wunderbaren Texten, die für mich auch zeitlos sind. Eine Anzeigenserie, die über 10 Jahre läuft.
Und jede Anzeige ist nur einmal erschienen. Das heißt, sogenannte Unikat-Kampagne, dass jede Anzeige in einer Woche in 5 verschiedenen Zeitschriften, Magazinen, erscheinen 5 verschiedene Motive. Also jedes Motiv erscheint überhaupt nur einmal. Und wenn ich es verpasse, Pech gehabt. Nee, die Geschichte von der Jägermeister-Kampagne ist so, dass ich war Grafiker im Atelier, das war glaube ich 72 noch, und habe Layouts gebaut und gemacht und so weiter. Und einer der Artdirektoren, die kommt dann hoch und sagt, okay, wer hat jetzt Zeit? Und ich habe sofort geguckt, oder ja, ich, ja, egal, man hat immer was zu tun. Aber wenn irgendjemand kommt und sowas fragt, dann muss man sagen, ja, ich will das machen, egal was es ist, ich bin neugierig. Und dann hat er mir erzählt, dass sie gerade aus Venedig zurückkamen, mit dem Gredinger und dem Wolf Rogoski, also der CD von der Agentur. Und waren dort zufälligerweise, das ist nur eine Nebengeschichte, zur Beerdigung von Strawinsky. Und hatten aber die Aufgabe, und das machte man früher, ich habe das auch ein paar Mal mit dem Wolf Rogowski gemacht, als ich dann Artdirektor war, mit ihm irgendwo auf dem Schloss, irgendwo, wo es eine Sternekneipe, mindestens ein Stern, Michelin, gut essen, gut trinken und dann nachdenken und nach Hause nach 2-3 Tagen und dann hat man eine Kampagne.
Ne? Und es musste mindestens der eine Stern sein, sonst wäre die Kreativität nicht geflossen. Ja, weil sonst
macht das Essen war damals in den 70er Jahre, also es war eine gute Anhaltspunkt. Ne? So, ich bin zum Beispiel für die Bahn, war ich eine Woche lang an der Algarve in ein gemietetes Haus mit der gesamten Truppe und wir haben dort wirklich, glaube ich, über 100 Motive für die Bahnkampagne gemacht. Ganz konzentriert, das ist viel besser, als wenn man versucht, zwischen laufendes Geschäft irgendwie sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Er erzählte mir, sie werden am nächsten Tag, sie hatten den Pitch für Jägermeister und alle Großagenturen Deutschlands waren beteiligt. Und die hatten eine ganz simple Idee, dass Jägermeister ist eigentlich das Getränk, was an jedem Bütchen neben Unterberg Jägermeister stand. Das heißt, es ist eigentlich ein Volksgetränk. Es ist das Getränk, wo niemand eigentlich Nein sagt. Auch das Mütchen, also die Hausfrau, später älter und so weiter. Es war nur nicht, sag ich mal, bei der Jugend, sag ich mal, wie es heute so hip geworden ist. Einer für alle war dann der Claim. Aber das musste man natürlich auch irgendwie dann umsetzen, bebildern. Und dann fragte mir eben der Theo Butz, und sagt, sag mal, du läufst mir mit einer Kamera rum, kannst du mal hier alle Mitarbeiter von der Agentur fotografieren, mit einer Flasche in der Hand und mit einem Gläschen in der anderen Hand und vor einem Hintergrund und die sollen einfach in die Kamera gucken und so. Da habe ich einfach dann ein Licht gebaut, ich war ein Zimmer, also ein Raum in dem Gebäude, was leer stand, alles schwarz gemacht und dann ein Hintergrund dunkelgrün, also so ein Forstgrün und die Leute vor der Kamera und dann habe ich geknipst, einfach Porträts gemacht, hochkant. Und mit diesem Auswahl von diesen Bildern und die Bildern gingen dann an alle Texter und die Texter, die also haben also dann Zettel gemacht mit ihren Sprüchen drauf und dann am Tagesende waren die C-Prints, also die Fotoabzüge von den ausgewählten Fotos mit verschiedenen Texte von verschiedenen und dann hat der Wolf Rogowski hat dann ausgesucht, welche Text zu welches zu dem Bild der beste war. Und mit diesen Pappen, die ich dann auch gebaut habe, sind wir dann nach Wolfenbüttel zum Mast, haben präsentiert und einen Tag später hatten den Etat.
Das waren am Ende der Jahre über 2.500 Anzeigen. Ja. Sie haben alle fotografiert?
1.500 erschienenen.
Dann bin ich nach München.
Das ist eine Menge. In 76, Ende 76 bin ich dann nach München.
Hat's Ihnen gereicht? Das waren ja auch ziemlich interessante Texte auch nochmal. Ich trinke Jägermeister, weil sich mein Papagei beim Tierarzt nur zur Sprechstunde angemeldet hat. Wie lief denn das Agenturleben ohnehin damals ab? Ich meine, um allein solche Texte zu bekommen, muss man ja auch schon ein bisschen Jägermeister getrunken haben wahrscheinlich, oder?
Nein.
Es gab ein Büro, es gab ein Atelier, sie werden ja relativ viel, ja, kann ich fast sagen, gebastelt haben, regelrecht, oder? Ja,
basteln ist eigentlich...
Mochst du dann auch so nach Kleber oder so?
Ja, im Atelier, also bevor der Sprühkleber einzog, hatten wir alle dieses Hutmacher, diese, wie heißt es, so eine schwere, klebrige, na, und damit hat man dann quasi eingestrichen, getrocknet und dann drauf, war bombenfest. Ich glaube, niemand hat da an den Fumes gerochen oder sowas. Aber das Schlimme war dann später in der Zeit, und das war, glaube ich, in den 90er Jahren, kam dann Sprühkleber. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das hat niemand dran gedacht, bis dann irgendwie dann Masken und Atemdingens und Luftabzughauben kamen für das Sprühen und so weiter. Nein, basteln ist der völlig falsche Begriff. Wir haben alle sehr zielgerichtet gearbeitet. Wir haben alle gelernt, ein Bild einer Situation, eine Vision im Kopf zu haben, wie es ausschauen sollte. Und dann hat man das umgesetzt. Und wenn wir arbeiteten, hatten wir immer Pins und klebten einfach unsere Ideen auf DIN A4. Unsere Arbeitsunterlage war ein DIN A4-Blatt, ein weißes DIN A4-Blatt. Und man hatte quasi einen Stift, ein Pentelpen, Scribbles machen, immer so Briefmarken groß, Headlines schreiben, Texte schreiben. Und erst wenn man so Sachen geschrieben und so mit der Hand gemacht hat, hat man angefangen, das dann quasi umzusetzen, entweder grafisch oder der Texte hat an seine Schreibmaschine, also an sein Lettera oder Olympus oder was auch immer da für Schreibgeräte. Jeder hat so seine Lieblingsschreibmaschine. Und hast immer ein Büchlein dabei, um dir alles immer zu notieren. Ganz wichtig. Mhm. Alle Gedanken, die dir kommen, wenn man spazieren geht oder erst essen war, was auch immer, einkaufen, eine Idee kommt, sofort aufschreiben, weil man vergisst alles. Also man muss lernen, gut zu denken. Klaren Kopf.
Wie entsteht bei Ihnen ein Projekt? Also Sie haben vom besagten Büchlein gesprochen. Haben Sie das immer noch dabei? Ihr Büchlein, in dem Sie
Gedanken... Ich habe Zettel.
Ja, okay.
Also ich habe immer DIN A4-Zettel dabei. Ja.
Also was Haptisches, das ist noch die Grundlage.
Ja, ja. Man hat ganz schnell was geschrieben. Mhm. Und das ist auch nur stichpunktartig. Aber ich habe das meiste, also die Vorstellung habe ich im Kopf. Und das kommt relativ spontan. Wenn ich eine Aufgabe lese, ein Briefing lese, dann kommt mir sehr schnell... Aber ich merke dann, das ist der Anfang. Und dann lese ich mehr oder ich frage mehr oder ich informiere mich. Und dann verdichtet sich das. Und entweder ist der erste Gedanke ist meistens ziemlich gut, mhm. weil die irgendwie aus dem Bauch und spontan vom Gefühl her kommen. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, komm, das war wirklich spinnert. Vergiss es, mach so was ganz Neues. Und da kommt auch meistens dann immer was Gutes dabei raus. Es ist kein Problem.
Was mich interessieren würde, ist, wie Sie den Wert von Werbung und dann auch indirekt Marketing definieren würden. Also wie hilft es Unternehmen weiter, hilft es jedem Unternehmen weiter, Werbung zu machen?
Ich glaube, ohne Werbung oder ohne eine Form von Marketingkommunikation kann kein Produkt leben. Der Mensch will informiert sein über was der Markt anbietet. Und wenn wir auch alles runternehmen, die ganze, im Anführungszeichen, böse Produkthersteller von Produkte, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, um zu leben. Und es wäre, sag ich mal, so ein doofer Idealstaat, wo alles, was es zu essen gibt, direkt von den Bauern verkauft wird auf Märkten, 2-3 Einheitsautos gibt mit wenig Individualisierungsmöglichkeiten, also sag ich mal in Anführungszeichen DDR. Mhm. Die müssen auch irgendwie den Leuten aufmerksam machen auf etwas, was frisch ist oder was vielleicht irgendwie alt wird und dadurch günstiger wird oder dass es vielleicht eine andere Farbe dafür jetzt gibt oder sowas. Und das will man auch dann auf eine unterhaltsame Art und Weise erzählt bekommen und nicht irgendwie dröge. Und wenn ich jetzt dann so Werbeschilder oder Werbeartefakten so aus den 10er, 20er Jahre aus dem vorigen Jahrhundert, amerikanische so Sachen und so weiter, die immer wieder mal auftauchen, ist es wunderbar, mit welchen Sprüche oder mit welchen Einfälle da die Hersteller geworben haben, bis es dann von Agenturen irgendwie ins Dämliche gezogen wurde. Also ich meine, ich glaube nicht, dass der Henry Ford sich überlegt hat, für seinen Model A oder Model T oder was auch immer, also da ist eigentlich der Spruch, also you can have any color you want as long as it's black. Der ist nie auf die Idee gekommen, da ein Mensch für eine Fotografie neben dem Auto zu stellen. Höchstens, wo er gedacht hat, die Idee dahinter, einen bestimmten Mensch, sag ich mal, ein großgewachsener Mensch neben dem Auto zu stellen, würde auch die Realität. Deswegen benutzt man ja ein Matchbox, wie heißt es, Streichholzschachtel, das weiß jeder, wie groß das ist, oder einen Euro-Münze, um quasi einen Größenvergleich darzustellen. Und wenn ich ein Auto habe, das eine gewisse Größe hat, dann wäre es blöd, wenn ich da kleine Leute daneben stelle, weil dann ist das Auto noch riesiger. Also lauter solche Geschichten hat man natürlich auch. Und ich bin sicher, dass also die erste Autowerbung, die dann halt für Oldsmobile oder Packard oder sowas in den 20er Jahre, dass die hübsche Frauen daneben gesessen haben, das war eigentlich ein Marketingtrick von den Agenturen. Also eine hübsche Blondine, die auf der Haube sitzt. Ne? Das haben sie sich nicht abgeguckt, weil das bei den Automessen so war. So entstehen ja so Dinge. Und heutzutage, was macht VW? VW hat immer Autos nackt, kalt, farbig, aufgedreht, totretuschiert in den letzten Jahren. Mercedes genauso und so weiter. Inzwischen, plötzlich, wollen sie wieder Menschen haben. Weil die merken plötzlich, ein Auto ohne Mensch ist nichts wert. Das ist nur eigentlich Lackerotik oder was auch immer. Und die müssen Geschichten erzählen. Also haben sie dann plötzlich irgendwelche Menschen, die irgendwie was mit dem Auto, irgendwas zu tun. Wenn man jetzt die Kampagnen guckt, also sitzt ein Mädchen im Auto und fährt durch die Stadt mit so schnelle Schnitte und so weiter. Das heißt, muss ja auch irgendwie interessant aussehen. Mercedes hat vorletztes Jahr eine super Kampagne gemacht, also um die junge Zielgruppe zu erreichen, indem sie ganz, also Leute haben das sich mit dem Auto irgendwie auseinandergesetzt, wo das Auto als Spiegelung in der Sonnenbrille dann zu sehen war oder sowas. Das war so eine jugendliche Kampagne, die hat sofort Preise gewonnen, weil sie Regeln gebrochen haben innerhalb dem Bereich und wieder angefangen haben zu überlegen, ja, ein Auto ohne Mensch ist eigentlich für die Katz. Mhm. Aber um jetzt bewusst bei der Ideenfindung zu schauen, wo sind die Regeln und jetzt, wie werde ich die brechen? So funktioniert das nicht. Wenn man eine Aufgabe hat und man sieht, welche Möglichkeiten quasi dieses Produkt oder was auch immer es bietet, und man hält sich nicht an, sage ich mal, alle Do's and Don'ts, die zwar auch irgendwo in einem Briefing stehen, was man nicht darf und so weiter, aber man hält sich nicht dran. In den ursprünglichen Gedanken sagt man sich, welche Kommunikation wäre am tollsten dafür, bricht man automatisch irgendwelche Regeln. Wenn man aber von vornherein alle Regeln quasi sich bemerkt, dann steht man relativ schnell auf dem Trockenen. Dann bewegt man sich nur ganz wenig und das macht dann.
Sie hatten ja gerade eben von Günther Mast gesprochen, das war seinerzeit der Geschäftsführer von Jägermeister. Mittlerweile hat man ja mit Geschäftsführern als Werber ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das sind ja dann meistens mit den Marketingabteilungen von Unternehmen, die diese Idee dann im Unternehmen selber wieder an die Entscheider pitchen. Gehen da nicht wahnsinnig viele Ideen flöten oder wie sehen Sie das?
Werbung ist Chefsache. Und das ist ein Problem mit den ganzen großen Firmenstrukturen, wo man immer versucht hat, alles runter zu delegieren. Ich habe keine Zeit dafür, mach du das und so weiter. Und das ist verantwortungslos. Und das hat keinen Stil. Und es gibt wenige Agenturen, die diesen Trend versucht haben. Also bei GGK in den 70er Jahren war das immer auf Augenhöhe mit den Inhabern oder mit den obersten Chef, also Geschäftsführer oder zumindest bei Riesenfirmen Marketing, bei VW Marketingleiter. Also eigentlich der Verantwortliche dafür und so. Und den habe ich auch getroffen in der Bar in Wolfsburg, wenn man 2-3 Tage in Wolfsburg für ein großes Projekt, dann hat man abends sich über Gott und die Welt unterhalten und so weiter. Und über die Arbeit natürlich. Also man hat ein Verständnis, man hat ein Gespür füreinander. Und wenn man sich nicht riechen konnte, gut, dann hat man ja auch den Etat ziemlich schnell wieder weggehabt. Das war der schlimmste Entscheidung, dass die Agenturen das mitgemacht haben. Also zum Beispiel die jüngere Agenturen danach, also die Jean-Remy von Matt, der redet nicht mit irgendjemanden da, der redet mit Regine Sixt, wenn es um Sixt geht, der Reini Springer und der Konstantin Jacobi von Springer Jacobi. Also wir auch, wir in meiner Agentur mit Fred Riemel, also Eile und Riemel, wir haben immer, also wir wurden von den Chefs befohlen oder eingeladen, wenn es irgendwo was kriselte und dann ein Meeting anstand, wir sagt bitte Anwesenheit Fred Riemel oder Falko Dershow oder sowas, und dann wussten wir, oh, wir müssen uns mal tiefstens informieren, was läuft da, was ist da, und unsere eigene Meinung machen über das. Also
wenn Sie heute noch mal eine Agentur gründen würden, wie müsste die aussehen?
Ich weiß gar nicht, ob man heute eine Agentur gründen kann, weil die Gewerke sind so breit gestreut. Wenn ich heute sagen würde, ich hätte Lust, das, was ich heute mache, als One-Man-Show, zu professionalisieren. Das heißt, ich hole mir einen Texter, ich hole mir einen Berater, ich hole mir die entsprechenden Leute, damit ich mich auf meinen Teil konzentrieren kann. Heißt erstens, du musst wirklich den absolut richtigen Leuten haben. Also man muss das Glück haben, den richtigen Leute zu finden. Dass es auch genügend Arbeit für alle gibt und nicht nur für den einen von dieses Team. Man muss wissen, dass man genügend Inputquellen, Realisationsquellen oder Fachleute findet, die natürlich die Dinge bedienen kann, die man selber nicht umsetzen kann. Also fragt man sich ja, warum soll ich überhaupt eine Agentur gründen? Also es gibt so viele Freelancer, die eigentlich so viel Erfahrung haben und bewusst sich Freelancer geworden sind, weil sie aus diesem, ich würde mal sagen, 50% der Zeit mit Pläne, mit Meetings, mit alle unnötige Dinge, die eigentlich gute Ergebnisse hindern. Und deswegen würde ich eigentlich kein Mensch heute raten. Und auch meine Erfahrung ist, dass aus einer bestehenden Agentur, die wieder umzudrehen und wieder, sage ich mal, zu entschlacken und wieder so, das funktioniert auch fast nicht. Es ist alles zu eingefahren, zu schwerfällig geworden. Die beste Agentur für eine Firma ist eine Agentur, die Firma spiegelt. Das heißt, man guckt, dass man für alle Ebenen, mit denen man zu tun hat, dass man Leute hat, die da ansprechen. Aber da brauche ich ganz viele Leute. Das kann man nicht bezahlen heutzutage. Die Leute wollen ordentliches Geld verdienen und die Kunden wollen das Geld nicht bezahlen.
Genau, leitet perfekt zu meiner Frage über, wie verkaufen Sie einem Mittelständler, der jetzt vielleicht kein großes Werbeetat hat, sagt, ich muss aber ein bisschen präsenter werden, möchte mehr verkaufen. Wie verkaufen Sie den sozusagen Return on Invest einer Werbekampagne? Kann man den messen oder ist das eine völlige Blackbox? Oder können Sie sagen, wenn, also klar, Sie machen das mit Sicherheit, aber wenn Sie was verkaufen dann oder eine Werbung machen, dann verkaufst du doppelt so viel?
Also es gibt zwei Formen grundsätzlich von Werbung. Es gibt die Verkaufswerbung und es gibt Imagewerbung. Mit Imagewerbung kann ich es schaffen, eine Marke oder ein Produkt in eine Situation hineinzustellen, wo die Leute mich wahrnehmen und sich merken. Das heißt noch lange nicht, ich verkaufe das. Verkaufswerbung ist das, wo ein Preis, wo ein Angebot, wo irgendwie konkret mir gesagt wird, was kriegst du, wenn du das haben willst? Wo kriegst du das? Das heißt, man muss erstmal erscheinen, was willst du, lieber Kunde? Willst du eigentlich erstmal bekannt werden? Und solche Sachen, da sagt er ja, tell me. Okay, also ist meine erste Aufgabe, und das mache ich grundsätzlich, bevor ich überhaupt was vorschlage, ich mache Recherche. Ich informiere mich. Ich versuche, ein Bild mitzumachen von Markt, von den Verbrauchern, von der Situation. Und wenn es um ein Produkt geht, was im Regal ist, Store-Checking machen. Also ich muss mehrere Läden gucken, wie sieht das da aus? Also, na, wie ist der Umfeld? Wie ist der Konkurrenz? Oder wie sind meine Mitbewerber? Es gibt so viele, viele Fakten, die ich aufsaugen muss, um mir ein Bild zu machen. Um das dann zu vergleichen mit dem Produkt und dann zu sagen, okay, wenn du jetzt 1,50 € hast, wo du eigentlich 10,50 € bräuchtest, dann kann ich dir nur sagen, mach etwas total Extremes, womit du im Grunde genommen auch deine mögliche Zielgruppe in zwei teilst, weil du kannst nicht alle haben. Du kannst vielleicht nur einen Teil haben. Lass uns auf die konzentrieren. Und weil wir diese mit 1,50 Euro nicht im Stern oder nicht in RTL oder in irgendwo uns oder einen riesen Blow-up irgendwo machen können, lass uns rausfinden, wir sind deine Kunden, wir machen ein gutes Mailing mit einer guten Idee. Oder wir überlegen uns, auf irgendeine Plattform irgendeine kleine, neugierige, kleine Geschichte zu machen und so. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich kann aber, wenn der Kunde sagt, ich will irgendwie nur für meine Marke was machen, also Image, da kann ich nur sagen, okay, ich kann dir nichts garantieren. Ich kann dir höchstens, wenn es dich packt, lieber Kunde, wenn nicht als Eigentümer, aber als, sage ich mal, Nerd, weil jeder Kunde ist irgendwie auch ein Nerd in seinem Bereich, ne? Und das packt dich, es überrascht dich, es dann ist die Chance, dass es ähnliche Nerds auch packen wird und so, dass es dann Erfolg haben wird. Und das größte Problem, was ich habe, ist dieses Phänomen der Sucht in Deutschland nach Sicherheit, was mit sich bringt die Unsicherheit bei allen Auftraggebern, ob das, was mir die Agentur, die Artdirektoren vorstellen als das Richtige, das muss getestet werden. Nur sich darauf zu verlassen, die Methodiken von all diesen Firmen, Marktforschung, so teuer ist das Zeugs. Und wenn ich dann die Marktforschungsberichte früher, habe ich immer haben wollen. Die haben sich gefragt, was willst du mit den Marktforschungsberichten? Gesagt, um zu zeigen, dass es mich auch interessiert, dass ich also mitmachen will bei den, also mich nicht außen vor halten will. Ich habe immer die Zusammenfassungsseiten. Also was ist das Fazit? Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Das ist ein interessanter Gedanke. Okay, die haben mir auch geholfen, meine Meinung oder meine Sichtweise ein bisschen zu adaptieren. Aber letztendlich überrascht hat mich das dann nie, weil die Sachen, bis die dann so weit waren, dass sie dann getestet wurden, die waren schon sowieso halbtot.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Wenn ihr uns gerne Verbesserungsvorschläge schicken möchtet oder neue Themen aufgemacht haben möchtet, die wir vielleicht auch mal behandeln können zum Thema Veränderung, dann schreibt uns gerne ein Mail an slalom@fframe.de, besucht unseren Insta-Channel Slalom Podcast oder gebt uns auch gerne eine gute Apple Podcast Sternebewertung. Darüber freuen wir uns sehr und die Resonanz der ersten beiden Podcast-Staffeln war wirklich sehr, sehr toll. Wir kommen mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Wir sind sehr begeistert, dass wir es hier weitermachen können und haben sehr viel Spaß, an diesem Produkt zu basteln und zu bauen und besser zu werden. Das geht nur mit euch zusammen und wir freuen uns auf eine wie auch immer geartete Rückmeldung. Vielen Dank dafür vorab und weiter geht's mit unserer Abschlussfrage, unserer obligatorischen Pistolenfrage.
Wir stellen immer eine Abschlussfrage, eine offene Frage. Da müssen wir uns ein kleines Szenario kurz reinversetzen. Sie liegen nachts im Bett, machen die Augen auf, blinzeln und sehen, vorm Bett steht eine Person und hält eine Pistole auf Sie. Und sie sagt, wenn Sie morgen aufstehen, dann machen Sie alles anders, als Sie es gerade tun, sonst erschieße ich Sie. Was wäre das?
Machen Sie mal die Knarre weg, weil die Knarre ist irgendwie, drohen ist egal. Jemand aufzufordern, mal, um bewusst zu werden, dass man lebt, wie man lebt, wo man lebt, was man tut und so weiter. All die Dinge mal anders zu machen. Habe ich meine Studenten an der OM jedes Jahr, eine neue Klasse, habe ich erst gesagt, jeder von euch geht mindestens der Weg zwischen, wo ihr wohnt und der Schule, einen anderen Weg. Und erzähl mir davon. Und die fanden das überraschend. Also, dass sie wenigstens haben Sachen gesehen, die wir eigentlich vergessen hatten oder sowas. Oder ihr habt gesagt, zum Beispiel, zieht euch mal anders an. Also, zieh bewusst die Dinge nicht an, die du normalerweise anziehst. Du hast doch irgendwelche alte T-Shirts, alte Hosen oder irgendetwas. Nix kaufen. Nur zieh die nicht die Dinge an, die du jetzt in den letzten Tagen angezogen hast. und so weiter und so weiter. Um einfach das Bewusstsein, das heißt auch bei der Fotografie war meine Geschichte, also wer von euch hat mal unter den Tisch geguckt, wie es da ausschaut in der Welt? Ne? Also der Babyperspektive oder der Hunde- oder Katzeperspektive. Das ist so aufschlussreich und das gibt einen völlig neuen Sinn für die Dinge. Und das wäre für mich im Grunde genommen das Gleiche. Mhm. Also ich brauche keinen Knarre dazu.
Lassen wir die.
Aber meine Frau hat mich noch nicht geweckt mit der Frage. Da muss man sich selber einen Tritt im Arsch geben, um das mal zu tun.
Vielen Dank.
Feiko Dershow, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Bis bald.
Danke.
Slalom.